Und was ich ganz gern mit uns machen möchte heute Morgen ist, ein bisschen näher betrachten, wie dieses tausendjährige Reich, was das eigentlich ist, was da stattfindet laut Bibel. Und ich werde auch ein bisschen einsteigen in die Tatsache, wie in vielen theologischen Dingen, dass unterschiedliche Leute unterschiedliche Auffassungen haben über das, was da tatsächlich stattfinden sollte oder wie sich dieses tausendjährige Reich darstellen wird. Ich möchte noch ganz kurz mit uns beten und dann legen wir los. Vater, ich danke dir für die Möglichkeit, heute dein Wort etwas näher zu betrachten. Ich bitte dich einfach um Weisheit, um Führung, Herr Jesus, dass du, Heiliger Geist, meine Worte leitest, dass die Dinge, die gesagt werden, weitergegeben werden, auch wirklich dich verherrlichen und uns dienen, Herr Jesus. Wir werden viele Bibelstellen heute Morgen angucken, also werde ich gucken, ich hoffe, dass es nicht wieder so wie beim letzten Mal, als ich gepredigt habe, wird, so nach dem Motto, wir gucken uns den Heiligen Geist an und dann sind da draus irgendwie 4 oder 5 Sonntage geworden. Also, top, die Wette gilt. Unterm Strich geht es beim tausendjährigen Reich um die Zeit, wo der Herr Jesus Christus als König und Richter in Herrlichkeit für 1000 Jahre hier auf der Erde regieren wird. Das Ganze fängt an, und da schauen wir Offenbarung 19, Verse 11 bis 16 an. Das erzählt ein wenig davon. Offenbarung 19, 11 bis 16. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgen ihm nach auf weißen Pferden, und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Heute Morgen haben wir gerade eben noch ein Lied gesungen, wo wir davon gesungen haben, dass wir ihn anbeten als Herr der Herren und König der Könige. Was hier beschrieben wird, ist ganz andere Art von Jesus, wie der gegangen ist in vielen Bereichen. Ja, er war schon immer Gott, Gottes Sohn, aber hier kommt Jesus in einer ganz anderen Funktion zurück, die er bis dato nicht wahrgenommen hat, hier auf Erden. Aber auf was für eine Erde kommt Jesus hier zurück? Ich möchte einfach, dass wir uns ein paar Sachen angucken. Wir lesen jetzt hier kommt Jesus in Herrlichkeit, es sagt, dass der Himmel ihm folgt, ebenfalls auf Pferden und in weißen Gewändern, das heißt, hier geht es um die Erlösten, um uns. Ja? Aber auf was für eine Erde kommen wir hier zurück? Und wann ist das? Was ich uns mal ganz kurz am Anfang aufzeigen möchte, ist, damit ihr nicht verwirrt werdet, weil das kann man relativ schnell, wenn man sich mit diesen Sachen beschäftigt, ist, wir sind hier. Also, das heißt, kurz bevor das hier passiert, was wir gerade gelesen haben, sind die 7 Jahre Trübsal gewesen, von denen die Bibel spricht. Ja, wir haben hier, wissen wir nicht genau wo, die Entrückung. Irgendwann tritt der Antichrist auf die Bühne und wie es im Daniel auch beschrieben steht, macht er einen Friedensvertrag mit Israel über 7 Jahre. Zur Hälfte, genau zum Halbpunkt, 3,5 Jahre, setzt er sich selber auf den Thron und sagt, ich bin Gott. Und 3,5 Jahre später, genau ab dem Zeitpunkt, sagt uns die Bibel relativ klar, das ist einer der wenigen Sachen, wo man wirklich genau auf den Tag sagen kann, ja, von dem Punkt an, 3,5 Jahre später, sagt uns die Bibel, kommt Jesus in Macht und Herrlichkeit auf die Erde zurück. Und das ist das, was wir gerade gelesen haben. Hier, diesen Punkt. Und wenn er zurückkommt, da fängt dieses tausendjährige Reich an. Ja, und wir schauen jetzt mal, was hier alles passiert, wie das hier aussieht, beziehungsweise ich möchte, dass wir uns ein paar Gedanken machen, auf was für eine Welt kommt er hier zurück, weil denkt dran, wenn wir die Bibel lesen, was hier gerade in der zweiten Hälfte der Trübsal auf Erden alles abgeht, ist wortwörtlich katastrophal. Die Bibel sagt uns, dass 2/3 der Lebewesen auf der Erde vernichtet werden. 2/3. Das heißt, wir reden irgendwie von, ich sage jetzt mal ganz einfach, circa 7 Milliarden Menschen ungefähr. Ja, das heißt, wir haben irgendwo noch 2,5 Milliarden, ich sage jetzt einfach mal der Einfachheit halber, nicht festhalten. Aber irgendwo, Jesus kommt hier zurück und es sind noch, ich sage jetzt einfach 2 Milliarden. 2 Milliarden Menschen auf Erden, als er zurückkommt. Also nicht gerade, als wenn er jetzt keine Menschen mehr sind. 2 Milliarden Menschen, sagen wir jetzt einfach mal. Und eins der ersten Dinge, die Jesus oder was uns die Schrift hier sagt, ist, was hier stattfindet, ist das Gericht der Heidenvölker. Auf Englisch heißt das Ganze Judgment of the Nations. Jesus kommt zurück und richtet die Heiden. Warum die Heiden? Warum jetzt im Gegensatz zu Heiden? Was ist der Gegensatz von Heiden? Sind die Juden. Ja? Also nicht einfach nur im Sinne von, hi, ich bin kein Christ, deswegen bin ich ein Heide. Nein, wir sind auch Heiden. Wir sind gläubige Heiden, die den Messias angenommen haben. Das heißt, hier findet als erstes das Gericht über die Heidenvölker statt. Aber wirklich einfach nochmal zur Erinnerung, 2/3 durch die Trübsal, die hier ist übrigens auch Armageddon, die Schlacht. Ja, das findet alles hier statt, also als bevor Jesus zurückkommt. So, Matthäus 25 sagt uns, was dieses Gericht der Heidenvölker beinhaltet. Matthäus 25, Abvers 31. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird, das ist das, was wir gerade eben gelesen haben. Ja, das erste Mal kam Jesus, er kam nicht in Herrlichkeit, er wurde im Stall geboren. Einer meiner Lieblingskomödianten hat mal gesagt, also wenn ich Gott gewesen wäre, was er natürlich nicht ist, dann wäre er schon da gekommen, so irgend so eine goldene Wendeltreppe, Posaunen und ja, jetzt. Ich komme. Das passiert hier nicht. Ja, hier kommt er als Lamm Gottes, als Diener, als stellvertretendes Opfer. Hier kommt er in Herrlichkeit. Und das ist das, worum es hier geht, im Kapitel 25. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Da gehen wir nachher drauf ein. Und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereit ist seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann aber haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt, ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und dann geht's nochmal genau ins Gegenteil, ja, wo er zu den anderen sagt, ihr habt das nicht getan. Und die haben gesagt, wann haben wir das nicht getan? Und er sagt, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Da möchte ich jetzt was zu sagen. Also einmal sehen wir hier, bitte, was hast du? Matthäus 25, ab Vers 31. So, was ich hier sagen möchte ist, was fällt euch hier auf? Wonach werden diese Leute gerichtet? Fällt euch irgendetwas auf? Nach Taten. Sie werden nach Taten gerichtet. Sollte uns ein bisschen nachdenklich stimmen, oder? Ihr habt Gutes getan, also dürft ihr in mein Reich. Ihr habt nicht Gutes getan, ihr dürft nicht in mein Reich. Hier wird ganz klar nach Taten an Israel, an den Juden gerichtet. Jesus sagt, was ihr den geringsten meiner Brüder getan habt. Ja? Also ich würde sogar sagen, man kann sagen, sowohl die Juden als auch gläubige Christen innerhalb der Trübsal dieser Zeit, weil die werden ja hier verfolgt. Ist ja Jakobs Trübsal, also es geht Jerusalem oder Israel niemals schlimmer als in dieser Zeit hier. Ich möchte aber einfach, dass wir uns ein bisschen Gedanken machen, weil Jesus endet das in Vers 46 und sagt, sie werden in die ewige Strafe eingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Hä? Ist das jetzt Werksgerechtigkeit oder was? Also wir müssen uns das ja immer, wenn wir so eine Stelle haben, sollten wir uns Gedanken machen, wie passt denn das jetzt in den Rest der Bibel? Ja, nicht, dass es auf einmal ein kompletter Gegensatz ist und auf einmal werden wir nicht mehr durch Glauben gerecht, sondern durch Werke. Wuhu! Viele Bibellehrer gehen davon aus, wenn es hier heißt, die Gerechten aber in das ewige Leben, er sagt, ihr könnt in mein Reich kommen. Da geht es um dieses Reich. Da geht es nicht um das Himmelreich. Es geht um dieses irdische Reich. Jesus trennt hier diese wortwörtlich 2 Milliarden Menschen, von denen wir vorhin mal so Pi mal Daumen gesagt haben, die ungefähr noch da sind, und sagt, der Teil darf mit in mein Reich kommen, der andere Teil darf es nicht. Und hier, das sehen wir nachher auch, wenn wir tiefer einsteigen, hier ergibt sich die Chance, Jesus Christus immer noch als Heiland anzunehmen. Das heißt nicht, dass alle, die hier in das Reich kommen, automatisch auch alle gläubig waren. So wie wir es heute verstehen würden. Es gibt noch ein anderes Gericht, von dem wir ja lesen, ja, in der Bibel. Und das ist das, was wir in Deutsch als das letzte Gericht kennen. Im Englischen heißt es The Great White Throne Judgment. Und das heißt so, weil da ein großer weißer Thron erwähnt wird. Das ist relativ einfach. Aber, da gehe ich nachher nochmal drauf ein, da findet eine ganz andere Grundlage statt. Einmal, das Gericht der Heidenvölker findet auf Erden statt. Das letzte Gericht, sehen wir in der Bibel, findet im Himmel statt. Und Ausgangspunkt hier ist, ob denn dein Name im Buch des Lebens steht oder nicht. Also ganz unterschiedlich. Jetzt lass uns aber mal ein bisschen einsteigen in dieses tausendjährige Reich und was es für Aspekte mit sich bringt. Erstens, ganz wichtig für uns zu verstehen ist, dass dieses Reich auf dieser Erde hier stattfindet. Wahrscheinlich gibt es dann immer noch ein St. Gallen. Also ich bin jetzt einfach mal so dreist, ja. Es gibt wahrscheinlich immer noch die Rocky Mountains und die Alpen. Und das wird hier stattfinden, nicht Hänsel und Gretelland oder sonst irgendein Märchenland. Hier, auf dieser Erde. Schauen wir uns Jesaja Kapitel 2, Verse 1 bis 4. Da werden wir sehen, dass Israel in diesem Reich die Weltmacht ist. Das ist momentan nicht der Fall. Wir werden sehen, dass dort auf Erden hier absolute Gerechtigkeit herrschen wird und dass es keine Kriege mehr gibt. Kapitel 2, Abvers 1. Das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem schaute. Ja, es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn fest gegründet stehen an der Spitze der Berge und er wird erhaben sein über alle Höhen und alle Heiden werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird Recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen, sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Also hier sehen wir es nochmal. Alle Heidenvölker werden auf Israel, auf Jerusalem gerichtet sein. Es wird der Berg sein, sage ich mal, der über alle anderen Berge steht. Israel wird die Supermacht sein, in diesem Reich. Zentrum wird der Tempelberg sein. Dort wird auch der Sitz der Verwaltung sein. Es wird keine Kriege mehr geben. Übrigens will immer versuchen, das auch richtig praktisch umzusetzen. Dass wir nicht einfach nur sagen, ach, das kann ich mir irgendwie alles gar nicht so richtig vorstellen. Manchmal ist es ganz interessant, ein bisschen tiefer zu gehen und zu sagen, okay, was heißt denn das? Wenn es weltweit, wenn Jesus und seine Verwaltung keiner Regierung, keinem Land mehr erlaubt, irgendwelche Waffen herzustellen, Kriege zu führen. Ich habe mich mal schlau gemacht, das gesamte Budget der weltweiten Armeen, das kann man echt tatsächlich rausfinden, das ist ganz interessant, liegt bei $1 Trillion pro Jahr. Also 1000 Millionen, eine Milliarde, 1000 Milliarden Dollar, eine Trillion pro Jahr. Jetzt können diese Gelder für andere Dinge eingesetzt werden. Also, denkt dran, es hört ja nicht, in dem Zeitraum hören wir nicht auf miteinander zu handeln, zu leben, zu existieren. Jesus regiert in Gerechtigkeit. Sollte es irgendeinen Disput geben, das sehen wir nachher, Jesus setzt Verwalter weltweit ein. Und dreimal dürft ihr raten, wer diese Verwalter sein werden. Wir. Die mit ihm zurückkommen. Der eine ein bisschen mehr Verantwortung, der andere ein bisschen weniger. Und das sehen wir auch wieder in der Schrift. Gerade in dem Gleichnis mit den Talenten, wo Jesus sogar gesagt hat, ja, du bist treu gewesen, ich setze dich über 10 Städte. Hä, wie, was? Das heißt, wir, die wir mit ihm zurückkommen, werden in dieser Verwaltung aktiv mit agieren. Ja, richtig. Das ist, wenn du ganz am Anfang Offenbarung 19 liest, wo es darum geht, so, pass auf, er ist Vers 13, er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden und sie waren bekleidet in weißer, reiner Leinwand. Da geht es um die Erlösten, die mit ihm kommen. Also ich wollte einfach nur mal, dass wir ein bisschen weiter und auch wirklich praktisch denken. zu sagen, was sind denn das für Auswirkungen auf dieser Erde, wenn es tatsächlich irgendwelche Konflikte geben sollte, vielleicht gibt es immer noch Unstimmigkeiten. Ist ja nicht so, als wenn es keine Unstimmigkeiten mehr gibt. Der Unterschied wird sein, dass Jesus Christus und seine Verwalter absolute Gerechtigkeit walten lassen. Das heißt, Partei A und B sagen, ja, wir können uns nicht einigen, dann wird festgelegt, so ist der fairste und gerechteste Weg. So ist der fairste und gerechteste Weg. Keine Diskussion. Es wird in Gerechtigkeit und absoluter Fairness entschieden. Psalm 2 sagt uns, ich lese es kurz, dass Jesus als Herrscher und Richter in Macht regieren wird. Ab Vers 1, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten, den Messias. Lasst uns ihre Bande zerreißen, ihre Fesseln von uns werfen. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Das ist übrigens eine der wenigen Stellen in der Bibel, wo es sagt, dass Gott lacht. Ja. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinen heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Wir sehen hier noch eine Aufforderung danach, so nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg, denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Wenn wir die Evangelien anschauen, einen so sanftmütigen, ständig vergebenden, gebenden, aufopfernden Jesus. Dieser Jesus hat immer noch diese Aspekte, aber diesmal kommt er und regiert in Macht und in Herrlichkeit. Und nimmt mal eine Eisenstange und haut die auf einen Tontopf. Das ist kein Vergleich. Die Eisenstange ist wesentlich stärker als der Tontopf. Jesus wird mit eisernem Zepter zerschmettern wie Töpfergeschirr, wenn sich ihm jemand widerstellt und nicht unterstellt. So häufig sagt man, du hast zwei Optionen. Entweder Jesus als deinen Erretter oder als deinen Richter zu treffen. Ja, er ist beides. Aber es macht einen riesen Unterschied. Ich denke, es ist einfach wichtig, ohne mich einfach zu wiederholen, es ist einfach wichtig, dass wir uns im Klaren sind, mit welcher Macht diese Gerechtigkeit ausgeübt werden wird. Es wird kein Wenn und Aber geben. Also, it's Jesus' way or the highway. Also, wenn man das mal so sagen kann. Also, es ist Gottes Weg und ansonsten gibt es keinen anderen Weg. Im Jesaja 11, wo wir letztes Mal waren, haben wir ab Vers 1 bis 10, haben wir gelesen, dass der Messias in Gerechtigkeit regiert auf Erden und dass es auch einige hochinteressante ökologische und biologische Veränderungen hier auf der Erde geben wird. Also auch wenn wir jetzt, Gott kreiert noch keine neue Erde und keinen neuen Himmel und was weiß ich nicht, diese Erde, so gibt es doch interessante, tiefgreifende Veränderungen, die Gott bewirken wird während dieser Zeit, die wir jetzt noch nicht sehen. Und da gehe ich nachher auch nochmal drauf ein. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Da haben wir letztes Jahr mal gesehen, da geht es um das Versprechen des Messias, der kommen wird. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen, und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen recht sprechen. Hier gehen wir nochmal darauf ein. Also ganz praktisch. Jesus oder seine Verwalter werden nicht sagen, na, das sieht eigentlich so aus, als wenn. Nein. Wir werden genau wissen, was die Tatsachen sind. Wenn Jesus richtet oder seine Verwalter richten, dann wird das nach tatsächlichen Tatsachen geschehen. Nicht nach Augenschein, ja, oder nach Hörensagen. Sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Und jetzt kommen ein paar andere Sachen. Da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bären werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammenlagern. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums. Denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspross Isais, der als Banner für die Völker dasteht. Und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Hier wird sich einiges ändern auf Erden. Und interessant ist, wenn wir im Römer 8 lesen, dann gibt uns das ein bisschen Aufschluss auf das, was die Schöpfung wartet auf diesen Tag hier. Im Römer 8 heißt es nämlich ab Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung des Sohnes Gottes herbei. Das ist der Punkt da, wo Jesus zurückkommt, sich offenbart als Herr und Heiland, als Richter. Die Schöpfung sehnt sich danach. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Ein Teil wird dort revidiert, sage ich mal ganz einfach. Ja? Wir brauchen keine Angst mehr haben mit für uns jetzt gefährlichen Tieren. Warum besteht das überhaupt diese Angst? Ja? Ich muss mich verteidigen als Tier oder angreifen oder sonst irgendetwas. Das steht im 1. Mose 9. Im 1. Mose 9, Vers 2 sagt Gott, Furcht und Schrecken, sagt er zu Noah, Furcht und Schrecken vor euch soll über alle Tiere der Erde kommen und über alle Vögel des Himmels, über alles, was sich regt auf dem Erdboden und über alle Fische im Meer, in eure Hand sind sie gegeben. Und diese Angst der Tiere, diese gegenseitige Angst und auch die Tatsache, dass sieht so aus, als wenn Gott es insofern auch revidiert, ich will jetzt nicht so weit gehen, um zu sagen, dass wir dann auch Vegetarier werden, aber Tiere, bestimmte Tiere, die eigentlich momentan töten, um zu fressen, werden wieder Gras und Getreide und andere Sachen fressen. Also, wir haben ja einen Hund, und jedes Mal, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe und sie Gras frisst, sie hat anscheinend irgendein Magenproblem, deswegen frisst sie jetzt Gras oder sowas, aber ich finde das trotzdem ganz interessant. Es ist ja nicht so, als wenn, die könnten schon von Gras, Stroh und Getreide oder sonst irgendetwas leben. Die müssen nicht andere Tiere fressen. Ich finde das einfach echt interessant. was dort abgeht, weil das ist das ist eine totale Änderung von dem, wie wir es heute erleben. Und was auch extrem interessant ist, es sagt, dass die Erde voll der Erkenntnis des Herrn sein wird. Gesundheit. Es wird so gut wie niemanden geben auf Erden, der nicht an Jesus Christus als Messias glaubt. Da komme ich aber später dann nochmal drauf zu. Da gibt es auch wieder ganz interessante Sachen. Jesaja 65, Vers 20 bis 25. Ich lese jetzt nicht mehr alles, weil ansonsten werden wir tatsächlich wieder nicht fertig. Aber was sich ebenfalls verändern wird, hier lesen wir, dass sich unter anderem unsere Alterserwartung drastisch ändern wird in dieser Zeit. Also beziehungsweise für die, die noch nicht in ihrem verherrlichten Körper sind. Wir kommen ja mit Jesus zurück. Da steht im Jesaja 65, Vers 20, es soll dann nicht mehr Kinder geben, die nur ein paar Tage leben, noch Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern wer 100-jährig stirbt, wird noch als junger Mann gelten. Und wer nur 100 Jahre alt wird, soll als ein vom Fluch getroffener Sünder gelten. Sie werden Häuser bauen und sie auch bewohnen, Weinberge pflanzen und auch deren Früchte genießen. Sie werden nicht bauen, damit es ein anderer bewohnt, und nicht pflanzen, damit es ein anderer ist. Denn gleich dem Alter der Bäume wird das Alter meines Volkes sein. Und was ihre Hände erarbeiten werden, werden meine Auserwählten auch verbrauchen. Also hier sehen wir, dass auch biologisch wird sich hier wieder was ändern. Die Menschen zu dem Zeitpunkt werden wieder, wie vor der Sintflut, wesentlich älter werden. Wesentlich älter. Und niemand wird sich in irgendetwas investieren und es nicht auch tatsächlich genießen können. Keiner wird uns oder wird jemandem das Haus wegnehmen oder du hast für irgendetwas gearbeitet und hast es und es wird dir genommen. Für das gearbeitet wird, das werden die Leute auch genießen können und dürfen. Und dann geht's nochmal Beispiele über die Art und Weise, wie wir mit den Tieren umgehen, dass das komplett anders wird. Mal ganz kurz, was auch ganz interessant ist, ja, also man könnte jetzt schon fast so weit gehen und sagen, es ist fast so ein bisschen wieder so, wie es im Garten Eden war. Also vor allen Dingen auch, was interessant ist, ist auch das Verhältnis mit dem Herrn selbst. Denn im Vers 24, das möchte ich einfach mal kurz lesen, und es wird geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Im Jesaja 65, Vers 24, es wird geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Während sie noch reden, will ich erhören. Das heißt, für mich sagt das etwas von einer unglaublichen Nähe zu Gott. Ja, also das passiert dann, wenn ich mit jemandem extrem nah bin. Und das meine ich mit, es ist fast schon wieder so wie im Garten Eden, wo der Herr mit Adam wandelte und sie unterhielten sich und sprachen. Es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit. Aber nochmal, nicht alle werden Jesus Christus als ihren Heiland annehmen. Das ist nochmal das ist ganz wichtig. Es mag vielleicht mit eisernem Stab regiert werden, aber nicht alle werden Christus als ihr Heiland vertrauen. Und man fragt sich dann, wie ist denn das möglich? Aber sorry, die Realität ist, dass Menschen auch heute in christlichen Familien aufwachsen, in Gemeinden gehen, ihr Leben lang. Und das heißt noch lange nicht, dass jede dieser Personen auch echt eine Beziehung mit Jesus Christus hat. Ich kann viel hier haben, das heißt noch lange nicht, dass ich eine echte Beziehung habe. Einer der Gründe, dass es aber tatsächlich eine ganz andere Art des Lebens auf der Erde geben wird, ist die Tatsache, dass wir in der Schrift lesen, dass der Satan für 1000 Jahre aus dem Verkehr gezogen wird. Hier möchte ich vielleicht auch noch mal ganz kurz auf die drei, diese, es gibt, was diese Ansicht des tausendjährigen Reiches angeht, gibt es drei Ansichtsweisen, ja, aus theologischer Sicht. Das heißt, einmal heißt es Postmillenarismus, ja, ich weiß, Zungenbrecher. Dann gibt es den Amillenarismus und den Prämillenarismus. Okay, das sind ganz tolle Worte. Also ich habe auch gesagt, auf Deutsch sind die viel schwerer als auf Englisch. aber ich möchte euch ganz kurz diese Definitionen vorlesen und hier kurz erläutern, weil es ist relativ wichtig. Und dann kurz zu erklären, warum ich der Meinung bin, dass dieser Prämillenarismus die richtige biblische Interpretation ist. Der Prämillenarismus ist vom Postmillenarismus abzugrenzen, der davon ausgeht, dass das Millennium schon jetzt seit dem ersten Kommen Christi besteht und sich die Gerechtigkeit in dem gegenwärtigen Gemeindezeitalter durchsetzen wird. Also, Post- oder Nach-Millenarismus sagt tatsächlich, wir sind schon im tausendjährigen Reich nach dem ersten Kommen Jesu. Ja? Und diese Gerechtigkeit setzt sich nach und nach durch die Gemeinde. Jetzt könnte man der Fairness halber auch sagen, die sich dieser Ansichtsweise verschreiben, sagen, Jesus wirkt durch die Gemeinde. Also es ist nicht so, als wenn das alles an der Gemeinde liegt. Ja? Aber dieser Ansatz sagt, nein, wir sind schon im tausendjährigen Reich, und das sind nicht wirklich 1000 Jahre, und die Gerechtigkeit wird durch die Gemeinde etabliert. Also Gottes Reich wird durch die Gemeinde peu à peu etabliert. Wie der Amillenarismus, der das Millennium rein geistlich auffasst, also der A, also praktisch wie ohne Millennium, für die ist das eine rein geistliche Geschichte. Da werden die Verheißungen an das Volk Israel dabei auf die Gemeinde bezogen, das geht dann wieder in Richtung Substitutionstheologie, das heißt, die Gemeinde hat jetzt die Stelle von Israel eingenommen. Und die Stellen, die vom Reich sprechen müssen, alle allegorisiert werden. Also da ist alles so ein bisschen nicht wirklich so. Das heißt, wenn da jetzt steht, dass der Löwe und das Lamm nebeneinander sich hinlegen, dann, naja, das darf man, also das muss man einfach nur bildlich verstehen. Das passiert nicht wirklich. Also ich persönlich, insbesondere, sage ich mal, dieser Postmillenarismus, der ja sagt, dass wir etablieren das Reich Gottes, da sind jetzt einfach zu viele Stellen, die wir heute Morgen schon angeguckt haben, wo ich sage, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe das nicht. Also da, vielleicht bin ich dann einfach auch zu simpel und sage, wenn das so in der Bibel steht, nehme ich das tatsächlich so. Hier geht es ja nicht um Drachen und Einhörner oder sonst irgendetwas. Hier werden ja ganz normale Tiere beschrieben. Also warum soll ich das jetzt nicht so annehmen, wie es die Bibel uns sagt? Vielleicht auch ganz interessant, für die ersten paar Jahrhunderte nach Christi war das überhaupt keine Diskussion, ob Jesus wortwörtlich wieder zurückkommt und hier 1000 Jahre regiert. Das hat sich alles so ein bisschen entwickelt, insbesondere durch den Augustin, den ihr vielleicht kennt, der auch sehr viel Einfluss auf die Doktrinen der katholischen Kirche gehabt, dass die katholische Kirche glaubt übrigens an die Variante, dass wir schon irgendwie im Reich sind. Ja, also die sind nicht prä, sondern post. Aber nichtsdestotrotz, es gibt für diesen prämillenären, was auch immer, genau das da, über 400 Verse an 20 verschiedenen Bibelstellen im Alten Testament, die direkt über diese Zeit sprechen. Ja, wir haben jetzt nur einige angeguckt und schauen uns noch ein paar andere an, aber trotzdem. Einfach macht für mich zumindest Sinn. Nächster Punkt, einer der Charakteren ist, Israel wird in Sicherheit existieren. Das sehen wir in Jeremia 23, Verse 5 und 6. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken, der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Israel, das ist für mich wieder ein anderer Punkt. Sorry, wie können wir schon im tausendjährigen Reich sein, selbst wenn es allegorisch gemeint ist? Israel lebt noch nicht in Sicherheit, sorry. Ja, es gibt kein anderes Land, keine andere Nation auf dieser Erde, die so gehasst wird und öffentlich auch noch aufgefordert wird, sie zu eliminieren. Klar gibt es andere Länder, ich sage jetzt mal Nordkorea oder was auch immer, wo andere Regierungen sagen, da haben wir ein echtes Problem. Aber es sagt doch keiner, wir müssen Nordkorea komplett eliminieren, sollte gar nicht mehr auf einer Landkarte sein. Mit Israel ist es aber so. Es gibt Nationen, religiöse Führer, die sagen, weg. Wenn man im Mittleren Osten bestimmte Landkarten anguckt, da ist Israel nicht drauf. Immer noch nicht, obwohl es ein Land ist und eine Nation. Im Sacharja 14, Verse 16 bis 19, wird aufgezeigt, dass alle Völker der Erde in dieser Zeit den Herrscher anbeten werden. Die werden nach Jerusalem kommen, Jahr für Jahr, jedes Jahr, sagt uns die Bibel in dieser Passage, zum Laubhüttenfest, um den König, den Herrn der Heerscharen anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Das heißt, wir werden diplomatische Delegationen von allen möglichen Ländern, die zum Laubhüttenfest nach Jerusalem gehen werden, um dort gemeinsam anzubeten. Und jetzt kommt wieder was, was ich voll krass finde, das kann wieder nur Gott machen. Die Bibel sagt uns, okay, die Länder, die keine Delegationen schicken, um anzubeten, bei denen wird es nicht regnen. Wie bitte? Was? Das steht in der Passage hier. Und wenn das Geschlecht der Ägypter nicht heraufkommen wird, es geht hier um die Ägypter und dann aber auch andere, welche aber von den Geschlechtern der Erde nicht nach Jerusalem heraufziehen werden, um anzubeten, den König, den Herrn der Herrscharen, über die wird kein Regen fallen. Ziemlich hart, wenn, ich meine, ich will ja schließlich Landwirtschaft betreiben und diesen Segen wahrnehmen. Wenn das nicht passiert, habe ich ein Problem. Aber ich fand das einfach cool, dass alle Länder Delegationen schicken werden, um dort anzubeten. Und zu sagen, wir unterstellen uns deiner Herrschaft. Im Jeremia 30, Verse 8 und 9, sehen wir noch etwas ganz Interessantes. Wehe, sagt es dort, Jeremia 30, ab Vers 7. Wehe, denn groß ist dieser Tag, keiner ist ihm gleich, und eine Zeit der Drangsal ist es für Jakob, aber er wird aus ihr errettet werden. Also hier geht es nochmal um die Drangsal hier. Jerusalem, also Jakob, Israel wird daraus errettet werden. Und jetzt sagt er, und es soll geschehen an jenem Tag, spricht der Herr der Heerscharen, dass ich sein Joch von deinem Hals wegnehmen und zerbrechen werde und deine Fesseln zerreiße, sodass Fremde ihn nicht mehr knechten sollen, sondern sie werden dem Herrn, ihrem Gott, dienen und ihrem König David, den ich ihnen erwecken will. Interessantes kleines Detail. Gott sagt, für Jerusalem, für Israel selbst, habe ich den idealen Verwalter, König David, den ich ihnen erwecken will. Also es geht hier nicht darum, dass das ist ja noch nicht passiert, so wie es hier gestanden hat. Gott wird König David, der uns so viele Psalme geschrieben hat, von dem wir lesen, was er für eine Liebe für Gott hatte, den wird er dort einsetzen als ich sag jetzt mal, als Präsidenten der Nation Israel. Bumm, König David. Ich möchte auch noch mal kurz darauf eingehen, in Offenbarung 20, Vers 1 bis 3, ich habe es vorhin mal erwähnt, dass einer der Beweggründe, dass dieses tausendjährige Reich so anders abläuft, ist die Tatsache, dass Gott für 1000 Jahre den Satan aus dem Gefecht zieht. Das lesen wir in Offenbarung 20, 1 bis 3, wo Satans Einfluss für 1000 Jahre eliminiert wird. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel absteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre. Später steht dann, er wurde gebunden, schloss ihn ein und man versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Also wenn Gott uns sagen wollte, dass er den Satan und seinen Einfluss eliminiert, dann hätte man es eigentlich nicht viel besser tun können, als zu sagen, okay, der wird gekettet, der kommt in den Abgrund, das wird zugemacht und versiegelt. Ende. Ist nichts mehr. Der hat in den 1000 Jahren keinen Einfluss. Einer meiner Lieblingsbibellehrer, der David Guzik, hat gesagt, er hat das noch so ein bisschen, er sagte, er sieht die Bibel immer so wie, fast schon wie so ein Film. Und er stellt sich das vor, weil hier steht einfach ein Engel. Steht nicht, einer der Erzengel wird den Satan binden. Und er sagte, er könnte sich das vorstellen, das ist wahrscheinlich der kleinste, schwächste Engel im Himmelreich, wo Gott sagt, du, mach du. Okay. Ich finde das ganz interessant, weil man denkt, ja, wieso steht einfach nur ein Engel? Weil Gott das eben so festgelegt hat. Fand ich, ist jetzt natürlich sehr kreativ und wir wissen natürlich, logischerweise wissen wir nicht, ob das so ist, aber ich fand es eigentlich ganz interessant, mal zu überlegen, stimmt. Gott sagt es, und dann ist es egal, ob das jetzt der kleinste Engel ist oder ein Erzengel oder was auch immer. Was ich hier nochmal sagen möchte, ist auch, ich möchte nochmal auf das eingehen, wo ich am Anfang erzählt habe, wir, die wir mit Jesus Christus zurückkommen, hier, wir regieren mit ihm, wir verwalten. Die Bibel sagt uns das ganz klar. In derselben Passage, in der Offenbarung 20, ab Vers 4, am Ende des Vers 4, da steht, und sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Ich will einfach, dass wir da eben uns das nochmal verinnerlichen. Häufig fragt man sich ja, was hat denn das mit dem Hier und Jetzt zu tun? Und ich denke, das hat viel mit dem Hier und Jetzt zu tun. Die Dinge, die Gott uns beauftragt, im Hier und Jetzt, die Ausbildung, die wir durchlaufen. Manchmal fragt man sich, Menschenskinder nochmal, wozu ist das alles gut? Und Gott will das, kann das und wird das gebrauchen. Aber wichtig ist, dass wir uns auch bewusst sind, dass die Aufgaben, die wir dort bekommen werden, anhand unserer Treue vergeben werden. Das sehen wir ja. Ich habe ja auf das Gleichnis habe ich ja schon vorhin schon erwähnt, wo er sagt, du bist treu gewesen im Kleinen, ich werde dich über viel setzen. Gott will, dass wir treu sind und dass die Dinge, die wir jetzt machen, auch in diesem Reich irgendwie gebraucht werden. Ich finde das faszinierend. Kurz vor dem Ende, lass uns nochmal auf das Ende eingehen, weil ich denke, das ist wichtig. Hier in der Offenbarung 20 ab Vers 7, wo es heißt, hier geht es um die Tatsache, Satan wird losgelassen und mit den abtrünnigen Völkern endgültig gerichtet. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, also der ganze Planet, der Gog und Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Wie um Himmels Willen. Also hier ist eine ganz klare Indikation, dass nicht alle Menschen in dem tausendjährigen Reich wirklich erlöst, wiedergeboren sind, ihr Vertrauen in Jesus Christus als ihren persönlichen Heiland gesteckt haben. Und es ist irgendwie schon beängstigend, weil man sagt, was sollte das denn dann alles? Was sollten diese tausend Jahre eines, sag ich mal, perfekten Reiches hier auf Erden, nur damit Satan nach tausend Jahren wieder von allen Enden der Erde Leute verführt, um gegen Jerusalem, um gegen Christus zu ziehen und zu sagen, das lassen wir uns nicht noch weiter antun, let's go. Und hier steht die Zahl, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. What? Ich habe versucht, das heute Morgen mal so ein bisschen zu relativieren. Weil das hört sich ja brutal an. Weil ich denke, man denkt natürlich sofort, oh, so nach dem Motto, die Hälfte der Welt ist jetzt doch gegen Christus gezogen. Wir gehen jetzt einfach nochmal von diesen 2 Milliarden Menschen aus. Am Anfang des tausendjährigen Reiches. Die Leute werden älter, haben wir gehört. Es gibt immer noch Kinder. Es werden Kinder geboren, sagt uns die Schrift. Eine weitere Indikation, dass wir noch nicht im Himmelreich sind, weil da gibt es das nicht mehr, sagt uns die Bibel. Lass es einfach am Ende, ich sage jetzt einfach mal 3 Milliarden. Ist ja egal. Ja? Ist wahrscheinlich viel zu niedrig, aber trotzdem. 3 Milliarden. Und ich habe mir überlegt, wenn es 3 Milliarden sind, und Satan gelingt es, auch nur 1% aller Menschen auf Erden dazu zu verführen, dann ist das eine Armee von 30 Millionen Soldaten. Das ist viel, viel höher als die jetzige Zahl aller Soldaten auf der Erde. Die ist irgendwo so bei 20, 22 Millionen, wenn man alle Armeen zusammenrechnet. China hat irgendwie 2,5 Millionen, die USA mit Reservisten 2 Millionen. Also mit anderen Worten, ich will einfach nur noch mal klar machen, wir wissen nicht, wie groß die Zahl ist. Es ist eigentlich am Ende auch nicht weiter schlimm, sage ich jetzt mal, oder wichtig. Schlimm ist es schon, wenn man sieht, dass hier immer noch die Möglichkeit besteht, dass Menschen sich wieder Christus ziehen. Aber 1% wären 30 Millionen. Ja? Ich wollte einfach noch mal ein bisschen verdeutlichen. Warum das Ganze? Und damit will ich eigentlich schließen, weil sonst wird es wirklich zu lang. Es tut mir leid, dass ich schon wieder ein bisschen länger geredet habe. Warum das tausendjährige Reich? Und übrigens danach kommt dann das Endgericht. Ja, ihr habt gesehen, die Bibel sagt uns, es wird keine Schlacht mehr geben. Jesus, Gott, wird die gesamte Armee mit Feuer vom Himmel vernichten. Ende. Da findet keine Diskussion, keine große Schlacht statt. Ende. Und direkt danach geht es in das letzte Gericht hier. Mit dem weißen Thron, das könnt ihr in Offenbarung 20 lesen. Aber warum das Ganze? Einmal, Gott, wir finden Prophezeiungen und Versprechungen Gottes durch die Bibel, wo er sagt, eines Tages wird mein Gesalbter diese Erde regieren, von Jerusalem aus. Diese Offenbarungen, diese Versprechen, die müssen erfüllt werden. Was Gott sagt, das tut er auch. Das ist das Erste. Jesus hat hier nicht demonstrieren können, er hätte schon, aber er hat es nicht, dass er der wahrhaftige Herrscher ist. Hier tut er das. Das Zweite, was hier zeigt, ist, wie oft habt ihr schon mal mit jemandem gesprochen, der sagt, ja, weißt du, ich bin, wie ich bin, weil du solltest wissen, wo ich aufgewachsen bin. Die Umstände in meiner Familie und die Nachbarschaft und was weiß ich nicht alles, all die Umstände. Deswegen bin ich teilweise so schlecht. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich ein ziemlich guter Mensch. oder würde Dinge ganz anders machen. Gott veranstaltet hier das größte Sozialexperiment, will ich mal, das es je gegeben hat. Er kreiert eine absolut faire, gerechte Gesellschaft. Und in dem Moment, wo der Satan wieder freigelassen wird, zeigt sich, wie verdorben unsere Sündernatur wirklich ist. Egal, wie gut das Reich war, in dem ich aufgewachsen bin, ich habe immer noch die Rebellion in mir. David Guzik hat es in folgende Worte gepackt. Er hat gesagt, wenn es etwas gibt, das wertvoller ist als der perfekte Mensch, so ist es der teuer erkaufte und erlöste Mensch, ist noch wertvoller. Und das zeigt Gott hier. Die Frage ist doch für uns, wollen wir mit ihm zurückkehren und regieren für die von uns, die sich ihm schon unterstellt haben, ihn als Heiland und Erlöser vertrauen, aufgenommen haben, ist das Tatsache. Aber für die, die das noch nicht getan haben, wird er Richter bleiben, nicht Erlöser. Und hier werden wir danach gerichtet, ob unser Name im Buch des Lebens ist oder nicht. Ist dein Name im Buch des Lebens? Ich hoffe es, dass es für jeden so ist. Ich hoffe, dass es für jeden so ist. Weil wenn wir das lesen, was uns die Bibel sagt, dann ist es auf der einen Seite erschreckend, auf der anderen Seite eine wunderbare, ermutigende Tatsache. Lieber Jesus, ich danke dir für die Tatsache, dass du als Lamm Gottes gekommen bist, gedient hast, für uns gestorben bist, als wir noch Sünder waren, wie es die Schrift sagt. Und dass es dein Verlangen ist, dass auch nicht einer verloren geht, sondern alle zur Erkenntnis kommen. Du möchtest vergeben, du willst vergeben. Herr, aber du sagst auch ganz klar, für die, die es ablehnen, wird die Strafe groß sein. Herr, ich möchte dich bitten, dass jeder von uns dich in Liebe und Demut annimmt, weil du uns liebst. Du sagst, du hast uns zuerst geliebt. Und dass deine Liebe dadurch demonstriert wurde, dass du für uns gestorben bist, als wir noch Sünder waren. Herr, ich danke dir. Bitte dich auch, dass du uns bewusst machst, jeden Tag, dass auch die Zeit hier, die wir jetzt noch auf Erden wandeln, Vorbereitung ist, um dir nicht nur hier und jetzt treu zu dienen, sondern auch dann, wenn wir mit dir zurückkehren. Herr, was für eine Tatsache, es ist alles so theoretisch, aber dennoch möchte ich dich einfach bitten, dass du es in unsere Herzen verankerst und festmachst und wir erkennen, dass wir dem Herrn der Herren, dem König der Könige dienen dürfen und von dir eingesetzt werden dürfen. Hilf uns, Menschen um uns herum, dein Wort weiterzugeben. In Jesu Namen. Amen.